Das Thema der Predigt heute Morgen lautet die Entrückung. Wirklich vor der großen Trübsalzeit. Und dazu lesen wir aus 2. Thessalonicher 2. Ich lese die Verse 1 bis 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Christus da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes als Gott setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Etwas Hintergrund zum 2. Thessalonicher Brief. Das Ganze beginnt in Apostelgeschichte 17 auf der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Er kam ja nach Europa in Kapitel 16. Erster Evangelisationsort Philippi. Und dann geht es weiter Thessalonich. Und in recht kurzer Zeit gründet er in Thessalonich eine neue Gemeinde, weil Griechen, Europäer, durch seine Verkündigung zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Aber dann geschah etwas. Und das wird auch schon in der Apostelgeschichte beschrieben, in Kapitel 17. Es gab eine ganz massive Christenverfolgung. Und zwar so, dass Paulus und seine Mitarbeiter aus der Stadt fliehen mussten. Sie waren ihres Lebens nicht mehr sicher. Aber dann hatte Paulus ganz starke innere Kämpfe. Und jetzt, was ist mit diesen jungen Europäern, die da eben zum Glauben gekommen sind? Werden sie jetzt abfallen vom Glauben, weil es ihnen so schlecht geht? Jetzt geht es ihnen so schlecht und vorher, als sie ungläubig waren, da ging es ihnen so gut. Und da hatte er eine ganz tiefe Unruhe in sich. Und schließlich hat der Timotheus geschickt, er soll nach Thessalonich hineingehen. Timotheus als junger Mitarbeiter des Paulus ist nicht so sehr aufgefallen. Paulus hätte nicht mehr zurückgehen können, viel zu gefährlich. Aber Timotheus konnte zurückgehen und er machte diese Aktion. Und dann kam er zurück. Und Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wie dann Timotheus diese gute Botschaft gebracht hat. Die Thessalonicher haben am Glauben festgehalten und sind treu geblieben. Und das war so eine Entlastung für den Apostel, dass er ihnen dann gleich den 1. Thessalonicher Brief geschrieben hat. Und das war wirklich ein Freudenbrief. Und er konnte ihnen sagen, ihr Thessalonicher, ihr wisst, dass ihr auserwählt seid. Wie kann man wissen, ob man auserwählt ist? Ja, aber er sagt das in 1. Thessalonicher 1, gerade schon in Vers 4. Vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Ja, hatte Paulus in den Büchern im Himmel nachgeschaut und kann jetzt das den Thessalonichern sagen? Nein, es ist ganz einfach. Wenn jemand sich äußerlich sichtbar bekehrt und dann geht es ihm ganz schlecht wegen seines Glaubens und er wird verfolgt, das ist ein Beweis dafür, dass jemand sich echt bekehrt hat. In Lukas 8, in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, da macht der Herr Jesus klar, die wahren Gläubigen, die entsprechen dem guten Boden, der guten Erde, wo der Same des Wortes Gottes aufgeht und Frucht bringt. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Es gibt Samen auf dem Weg, der von Vögeln weggefressen wird. Es gibt Samen unter den Dornen, die erstickt werden. Und es gibt Samen auf den Felsen. Und er erklärt dort in Lukas 8, das sind die, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Und dann, wenn es schwierig wird, fallen sie ab. Und er sagt, sie glauben für eine Zeit. Das sind Gläubige, aber nicht echte Gläubige, weil sie sich nicht wirklich bekehrt haben. Und interessant, der Herr sagt nicht, die Buße tun, ihre Sünden bereuen und dann das Wort mit Freuden aufnehmen, sondern er sagt, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Wo ist der Zerbruch? Für eine echte Bekehrung braucht es Zerbruch. Und so haben die Thessalonicher sich erwiesen als echte Bekehrte. Und die Menschen, die, wenn Gott sie zieht und ruft durchs Evangelium, sich dann auch wirklich bekehren, das sind nämlich die Auserwählten. Gott hat sie nicht bedingungslos auserwählt, sondern in Römer 8 heißt es, die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auserwählt. Gott wusste im Voraus, wer sich einmal echt bekehren würde, und die hat er auserwählt und zuvor bestimmt zu seinen Kindern. Und nun, wir können ja nicht in den Büchern nachschauen, welche Namen dazugehören, aber für Paulus war das klar, die Thessalonicher, jung bekehrt, und die sind durch Not, durch schwere Not hindurchgegangen, aber am Glauben festgehalten, das ist ein Beweis ihres echten Glaubens. Und so sagt er in 1. Thessalonicher 1, Vers 7, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien, da wo Philippi ist, und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also, die sind nicht nur treu geblieben in der Verfolgung, sondern die haben sogar in der Verfolgungszeit evangelisiert. Und zwar so sensationell, dass Paulus sagt, an jedem Ort ist das Wort erschollen. Wie geht das? Und in so kurzer Zeit? Nun, man muss mal spazieren gehen. Am Meeresstrand von Thessalonich. Und die Gemeinde war nicht weit vom Strand entfernt, vom Schiffshafen. Und so haben die Thessalonicher offensichtlich sich gefragt, wie können wir effektiv das Evangelium verbreiten? Und die haben unter den Schiffleuten, unter den Schiffsleuten evangelisiert. Und die sind dann wieder weitergegangen und so wurde das Wort eben an jedem Ort ausgebreitet. Fantastisch, nicht wahr? Und nun, was wir hier sehen, das waren Menschen, die Thessalonicher, die haben sich bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und ihr Lebensmotto war, zu warten, bis Jesus Christus kommt, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Der kommende Zorn. Oder einfach der Zorn von Gott. Auch im Alten Testament bezeichnet insbesondere die schrecklichste Zeit der Menschheitsgeschichte, die große Drangsal nach Matthäus 24 oder große Trübsal, das sind die 3,5 letzten Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König der Welt. Und das ist der Zorn Gottes, der da über die Welt kommen wird, ausführlich beschrieben in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Und die Thessalonicher wussten, wir dienen dem lebendigen Gott und wir warten einfach jeden Tag, bis Jesus Christus kommt. Er wird uns retten vor dem kommenden Zorn. Und übrigens, in jedem Kapitel spricht der Apostel Paulus hier über die Wiederkunft. Das macht klar. Er hat also diesen Jungbekehrten ganz, ganz ausführlich das Thema der biblischen Prophetie und der Wiederkunft Jesu vorgestellt. Das ist nicht etwas für Fortgeschrittene. Das muss man gleich am Anfang klar machen, denn das, aus dem folgt die ganze richtige Lebenseinstellung. Und in Kapitel 2... Kapitel 1 haben wir gesehen, da spricht er am Schluss, nicht auch ihr, Vers 19 in der Mitte, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Aber auch in Kapitel 3 spricht er am Schluss über die Wiederkunft Christi. 3,13, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und dann in Kapitel 4, Verse 13 bis 18, da wird die Lehre der Entrückung entfaltet. Also auch wieder die Wiederkunft Christi wird da klar beschrieben, wie der Herr Jesus kommen wird in den Wolken und die Gläubigen ihm entgegengerückt werden. Und dann Kapitel 5, auch wieder am Schluss, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt ganz wichtig, das Wort Ankunft, das wir jetzt da wiederholt gefunden haben, griechisch Parousia, wird im Neuen Testament verwendet für die Entrückung der Gemeinde. Wenn der Herr kommt in die Wolken und die Gemeinde wird ihm entgegengerückt werden, wie das 1. Thessalonicher 4 am Schluss beschreibt. Aber der gleiche Ausdruck Parousia wird auch verwendet für das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Also immer der Textzusammenhang macht klar, ob die Entrückung gemeint ist oder das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus sagt im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, 3, Vers 13, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit, dann werden ihn alle Erlösten begleiten. Vom Himmel her werden sie mit ihm kommen. Jetzt stellt sich die Frage, ja, aber wie kommt man denn da hoch? Ja, und das wird erklärt mit der Entrückung. Da sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, das wird eben so sein. Die bereits gestorben sind als Gläubige, die werden auch einmal mit Jesus Christus kommen. Und die, die auf der Erde leben, bei denen wird das so sein, der Herr Jesus wird kommen bis in die Wolken und dann werden die, die leben, zusammen mit den Verstorbenen, die, deren Leiber auferweckt werden sollen, entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Also es braucht die Entrückung, man muss hochgehen, um dann herabzukommen. Und so müssen wir unterscheiden, das Kommen, die Parousia, für die Gläubigen und die Parousia mit den Gläubigen. Ja, das war also klar. Und dann kam Besuch. Das ist so eine Sache, wenn eine Gemeinde aufgebaut wird und da plötzlich kommt Besuch von außen. Und die haben den Thessalonichen gesagt, schaut mal, die Gemeinde muss in die Trübsal. Und das erlebt ihr schon. Ihr werdet so schwer verfolgt. Das ist die große Trübsal. Ihr seid schon drin. Und die haben dann noch eins draufgegeben. Die haben das so verkündigt. Und sie haben auch das als prophetisches Wort, im Sinn von so spricht der Herr, ihnen mitgeteilt. Und dann haben sie noch einen Brief geschrieben unter dem Namen von Paulus, einen gefälschten Brief, um ihnen das zu beweisen. Die Gemeinde muss in die Drangsal und ihr seid schon drin. Und darum musste Paulus den zweiten Thessalonicher Brief schreiben. Kapitel 2, Vers 1, noch einmal. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern, noch erschrecken lasst, weder durch Geist, das ist also einer, der sagt, ich rede durch den Geist, so spricht der Herr, noch durch Wort, also ist einer gekommen und hat einen Lehrvortrag gehalten, noch durch Brief als durch uns. Also gefälschter Brief von Paulus und seinen Mitarbeitern. Als ob der Tag des Christus da wäre. Also, er nimmt jetzt Bezug auf diese Situation mit diesem schlimmen Besuch und macht klar, ihr müsst ja nicht durcheinandergebracht werden durch diese Dinge. Und diese Dinge hatten eben zu tun mit dem Thema, Vers 1, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Jetzt haben wir hier Ankunft, Parousia. Ist das jetzt die Entrückung oder ist das das Kommen in Herrlichkeit mit den Gläubigen? Nun, wir können das anhand der Grammatik im Griechischen genau festlegen. Die Formulierung Ankunft und unser Versammeltwerden, die Formulierung im Griechischen entspricht der sogenannten Regel von Granville Sharp. Das ist ein bekannter Name in der griechischen Grammatik. Diese Regel muss man unbedingt lernen, und wenn man Griechisch studiert, und dann werden viele schwierige Stellen plötzlich ganz einfach und klar. Und da ist die Regel so, dass der Ausdruck die Ankunft und unser Versammeltwerden, dass das dieselbe Sache ist. Ja, also hier meint Ankunft das Gleiche wie unser Versammeltwerden zu ihm hin. Und das ist die Entrückung. Bei der Entrückung werden die Erlösten hier auf Erden in die Wolken entrückt dem Herrn entgegen. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So heißt es am Ende von 1. Thessalonicher 4. Das ist unser Versammeltwerden im Himmel durch die Entrückung. Und nun sagt also der Apostel hier in Vers 1, im Blick auf das Thema Entrückung dürft ihr euch ja nicht erschrecken lassen. Und die Elbefelder, die sanfte Revision von CSV Hückeswagen, die ist ganz im Sinn der alten Elbefelder und sehr, sehr präzise. Und die hat hier eine gute Fußnote eingefügt bei, dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern lasst. Und zwar heißt es, dass ihr euch nicht schnell weg von dem Verständnis erschüttern lasst. Sie hatten ein richtiges Verständnis für die Entrückung und das Kommen in Herrlichkeit. Und sie wussten, dass Jesus die Gemeinde retten wird vor dem kommenden Zorn. Aber jetzt waren sie eines anderen belehrt worden. Und da sollten sie von diesem Verständnis weggeführt werden durch Erschütterung. Prophetisches Wort, Lehrverkündigung und gefälschter Brief. Als ob der Tag des Christus da wäre. Nun, ich gehe davon aus, manche haben in ihrer Übersetzung, als ob der Tag des Herrn da wäre. Das ist kein Problem, kein großes Problem. Es ist so, die allermeisten, die große Masse der Handschriften von dem 2. Thessalonicher Brief, die wir haben, die lesen hier, als ob der Tag des Christus da wäre. Und eine Minderheit, die liest der Tag des Herrn. Aber es ist eben nicht so problematisch, diese Sache, weil der Tag des Christus dasselbe ist wie der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn im Alten Testament ist immer die Zeit, wenn der Zorn Gottes über diese Welt kommen wird. Zephania 1, Vers 18. Müssen wir unbedingt aufschlagen. Jetzt raschelt es wahrscheinlich in den Reihen. Immer wenn man die kleinen Propheten aufschlagen muss. Aber das sind Perlen und ohne die kann man die Prophetie nicht verstehen. Ohne Jesaja und ohne Jeremia und Hesekiel und Daniel auch nicht. Man braucht alle prophetischen Bücher. Und nun, Zephania 1, Vers 7 zuerst. Still vor dem Herrn, dem Ewigen. Denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer bereitet. Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn. Da werde ich die Fürsten und die Königssöhne heimsuchen. Und so weiter. Dann Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe. Der Prophet versetzt uns in der Vision in die Endzeit. Und darum heißt es, nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, und sie werden umhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können. Am Tag des Grimmes des Herrn und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land oder Eretz, die ganze Erde, verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende wird er mit allen Bewohnern des Landes oder der Erde machen. Nun merken wir, der große Tag des Herrn, das ist der Zorn Gottes, der diese Welt treffen wird. Und er bezeichnet dieser Ausdruck schon die 3,5 Jahre der großen Drangsal und dann der Höhepunkt, das Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Und übrigens, in 2. Petrus 3 sieht man das, das ganze folgende 1000-jährige Reich gehört dann auch noch dazu. Aber der Fokus in der Prophetie ist speziell auf den Anfang. Die große Drangsal. Und dann kommt der Herr Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln, wie das Malachi 3 sagt. Also in der großen Drangsal hat man gewissermaßen schon das Morgenlicht, bevor die Sonne über den Horizont kommt. Das ist schon der Tag des Herrn. Und dann die Erscheinung des Herrn Jesus und er kommt auf dem Ölberg östlich von Jerusalem. Da, wo die Sonne am Morgen aufgeht, da wird er kommen als der Richter der Welt. Das ist der Tag des Herrn. Und der Tag des Christus. Christus ist ja griechisch für hebräisch Messias. Der Tag des Messias. Und in der rabbinischen Literatur, der Ausdruck Yemot HaMashiach, die Tage des Messias, das meint die Zeit, wenn der Messias kommt als König der Welt, um sein Reich aufzurichten. Und so ist klar, der Tag des Messias ist inhaltlich das gleiche wie der Tag des Herrn. Und nun sehen wir also, der Apostel Paulus sagt, lasst euch nicht von eurem Verständnis wegbringen und erschüttern, als ob die große Trübsal schon da wäre. Und er sagt, dann weiter in Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Also es war Verführung, weil sie den ganzen prophetischen Plan Gottes durcheinander gebracht hatten, diese Besucher. Ja gut, die Thessalonicher hätten sagen können. Und wer sagt uns jetzt, dass dieser Brief, der das Gegenteil sagt, dass der von Paulus ist? Das könnte ja ein gefälschter Brief sein. Ja, am Schluss des zweiten Thessalonicher Briefs sagt Paulus, dass er eine Sicherung eingebaut hat in seinen Briefen. 2. Thessalonicher 3, Vers 17. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, was das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Normalerweise hat der Apostel Paulus die Briefe diktiert. Außer da, wo es so geeilt hatte mit dem Galaterbrief, hat er eigenhändig geschrieben mit ganz großen Buchstaben, weil er ein Augenproblem hatte. Darum schon sagte er, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Mit eigener Hand. Normalerweise hat er diktiert, aber am Schluss hat er dann eigenhändig den Gruß geschrieben, mit seiner speziellen Schrift. Und die war ein bisschen größer, auch die Buchstaben. Und jetzt konnten die Thessalonicher den zweiten Brief nehmen und schauen, wo ist der erste? Ja, den haben wir schön aufbewahrt. Das Original, das inspirierte Wort Gottes im Original. Und dann verglichen, oh, ist dieselbe Schrift. Am Schluss. Und der andere Brief, der sagt, wir sind in der Drangsal. Andere Schrift am Schluss. Das ist nicht die Handschrift des Apostels. Ja, also sehr eindrücklich, wie die Thessalonicher da bewahrt werden vor dieser falschen Ansicht. Sie müssten da eben in die Drangsal und seien jetzt auch drin. Und dann erklärt der Apostel Paulus, nochmals Vers 3, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag, also der Tag des Christus, nicht die Entrückung, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Hier erklärt der Apostel Paulus, es wird in der Endzeit ein großer Abfall vom christlichen Glauben stattfinden. Und das muss noch geschehen, bevor die große Drangsal kommt. Und dann muss weiter der Antichrist kommen. Der Antichrist ist eben hier der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das heißt also, am Schluss der Geschichte der Christenheit wird es einen großen Abfall geben vom christlichen Zeugnis, vom christlichen Bekenntnis. Und als Höhepunkt dieses Abfalls, der dann fortschreitet, der Höhepunkt wird sein, das Auftreten des Antichristen, der Mensch der Sünde, der die Sünde, das Böse in seiner Person repräsentiert, der Sohn des Verderbens. Man kann auch übersetzen, der Sohn der Gesetzlose, das haben wir dann in Vers 8, sehen wir das. Und eben auch schon Vers 3, der Mensch der Sünde oder der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und dann der Gesetzlose in Vers 8. Gesetzlosigkeit, das Wort im Griechischen, bezeichnet das Verwerfen von jeglicher göttlichen Ordnung. Nun, das war ja damals noch nicht so. Da hat ja das Christentum in Europa erst begonnen. In Philippi und dann in Thessalonich. Und die Thessalonicher haben es ausgebreitet bis nach Achaia und auch an alle möglichen Orte. Und wir sind hier in der Anfangszeit. Und dieser Abfall, der sollte erst viel später kommen. Und heute leben wir mitten in dem totalen Abfall. Und zwar, 2000 Jahre Kirchengeschichte können wir so ein bisschen zurückgelehnt überschauen. Und dann sehen wir, das Christentum ist in der Geschichte immer geografisch gewachsen. hat sich immer ausgebreitet. Aber es hat auch Orte gegeben, wo es dann zurückgedrängt wurde. Wodurch? Durch Verfolgung. Zum Beispiel durch den Islam. Als der Islam aufkam im 7. Jahrhundert nach Christus, im 7. und 8. Jahrhundert wurde das Christentum ganz massiv im Nahen Osten und dann auch in Nordafrika zurückgedrängt. Obwohl es dort der verbreitete Glaube war bis dahin und wurde zurückgedrängt. Und so hat es das immer wieder gegeben. Ausbreiten, zurückdrängen durch Verfolgung. Aber was es noch nie gegeben hat, ist, dass das Christentum von selbst freiwillig aufgegeben wurde. Und wir müssen immer daran denken, dass Gott alle verantwortlich macht, die sich Christen nennen, ob sie bekehrt sind oder nicht. Wer sich zu seinem Namen bekennt, der ist verantwortlich. Und gerade in den Gleichnissen, die der Herr Jesus nennt in Matthäus 13, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, dort macht der Herr Jesus klar, dass die Christenheit sich so ausbreiten wird, weltweit. Er spricht dort im Gleichnis über einen Acker. Und im gleichen Kapitel, Matthäus 13, wird erklärt, der Acker ist die Welt. Also das Christentum wird sich weltweit ausbreiten, aber dann wird erklärt im Gleichnis vom Unkraut, dass da Weizen gesät wird, das sind die wahren Gläubigen, und dann wird dazwischen Lolch gesät. Und das ist ein Unkraut, das dem Weizen erstaunlich ähnlich aussieht. Und erst in der Endzeit wird dann zwischen Unkraut und Weizen durch das Gericht Gottes ausgesondert, eine Aussonderung stattfinden. Aber es war klar, es wird eine totale Vermischung geben von wahren Gläubigen, Weizen und Lolch. Und der Herr Jesus spricht dann auch weiter in Matthäus 13, in den folgenden Kapiteln, über gute Knechte, böse Knechte, gescheite Jungfrauen, törichte Jungfrauen. Immer wieder, um klarzumachen, die Christenheit wird eine Vermischung sein von echten Wiedergeborenen und solchen, die nur äußerliche Bekenner sind. Aber in der Endzeit, das erfahren wir hier und auch in Matthäus 24, dass dann viele vom Glauben abfallen werden. Und wenn wir überschauen, das 20. Jahrhundert, ganz besonders seit den 1960er Jahren, hat erlebt, wie Millionen von Namenschristen ganz bewusst das Christentum über den Haufen geworfen haben. Und auch in Nordamerika und noch mehr. Also es ist genauso gekommen, wir sind mitten in diesem Abfall und dieser Abfall geht sogar so weit, dass das Verwerfen der göttlichen Ordnungen nicht nur das betrifft, was jetzt spezifisch biblisch und christlich ist, sondern sogar das Natürliche wird über den Haufen geworfen. Die Frage, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Die Frage, was ist eine Ehe? Und so weiter. Sogar, man kann sagen, nicht nur der Abfall vom Christentum, sogar der Abfall von den natürlichen Schöpfungsordnungen. Und da sind wir voll mittendrin. Aber der Antichrist ist noch nicht gekommen. Aber wichtig, hier sagt er, der große Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Er sagt nicht geboren werde, sondern das hat Konsequenzen. Wenn der Antichrist schon heute leben würde, kann aber niemand wissen, wer das ist. Erst ab dem Moment, wo er offenbar werden wird, dann kann man sagen, das ist er. Das ist der Mann, der prophezeit ist hier und in Daniel 11, 36 bis 39, in Offenbarung 13, 11 und folgende. Und, es gibt ganz viele Stellen über den Antichristen. 1. Johannes 2, Vers 18. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Ja, und er könnte leben, aber Er ist noch nicht offenbar geworden. Und dann wird erklärt, wie der sich aufführen wird. Vers 4. Der widersteht und sich erhebt. Der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, sodass er sich in den Tempel Gottes als Gott setzt und sich darstellt, dass er Gott sei. Also dieser Mann wird sich selber vergöttern und wird sich über alles hinwegsetzen. Und in Offenbarung 13, Vers 11 lesen wir, dass der Antichrist sogar ein Götzenbild herstellen lassen wird oder herstellen wird, das sprechen kann. Und das verlangen wird, dass jeder, der das nicht anbetet, getötet wird. Übrigens, aus dem sehen wir, der Antichrist wird nicht ein Islamist sein. Denn Islamisten würden kein Götzenbild bauen und sagen, man muss das Bild anbeten. Das ist eine andere Art von Religion. Aber er wird sich über alles hinwegsetzen, was irgendwie eben verehrungswürdig unter den Menschen heißt. Alles wird er da auf die Seite tun und sich als Gott vorstellen. Und dann noch etwas. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen. Nun, damals, zur Zeit des 2. Thessalonicher Briefes, gab es noch den Tempel Gottes in Jerusalem. Der wurde dann einige Jahre später, im Jahr 70, durch die Römer zerstört und nie mehr aufgebaut. Und nun, damit diese Prophetie in Erfüllung gehen kann, muss es also wieder einen Tempel Gottes geben, wo man sich hineinsetzen kann. Und interessant ist, in unserer Zeit, in dieser Zeit des totalen Abfalls von dem Christentum, da erleben wir, wie zeitgleich das jüdische Volk aus aller Welt heimkehrt. Aus allen 5 Kontinenten. Über 3 Millionen. Genauso wie das in den Propheten vorausgesagt war, zum Beispiel Hesekiel 38, Vers 8, dass das Land wiederhergestellt wird, dass das Land, dass das Volk zurückgeführt wird, und das wird gesagt dort am Ende der Jahre. Das ist ein anderer Ausdruck für am Ende der Tage, in der Endzeit. Also, das macht klar, wir sind genau in der Endzeit, in der Zeit des Abfalls und der Rückkehr des jüdischen Volkes, und das prophetische Wort hat gesagt, und dann wird der Staat wieder gegründet werden, 1948, und dann wird Jerusalem wieder in jüdische Hand kommen und auch der Tempelberg, das ist geschehen, 1967, und dann wird auch dort wieder ein Tempel stehen. Ja, und viele Stellen sprechen darüber. Zum Beispiel Joel 1 und 2, all die vielen Ausdrücke muss man sich heraussuchen, die auf den Tempel hinweisen. Dieser Tempel kommt und der wird seit Jahren vorbereitet im Judentum. Und man hat die Tempelgeräte vorbereitet, sodass man sofort beginnen könnte, sobald da politisch etwas geschieht, das das ermöglichen würde. Und die Altarsteine, ich habe sie gesehen im Original, die sind schon bereit auf dem Nachbarhügel für den Moment, dass man die Steine gerade rüberbringen könnte und dann kann man mit dem Opferdienst beginnen, bevor man noch das Tempelhaus gebaut hat. Ja, also wir sind in dieser Zeit, aber der Antichrist ist noch nicht offenbar. Er könnte leben. Aber man muss sich ja nicht die Zeit nehmen und versuchen herauszufinden, wer könnte das sein. Ja, weil Gott lässt es nicht offenbar werden, erst wenn er dann kommt. Und jetzt wird es noch klarer. In Vers 5 sagt der Apostel, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Also der Apostel Paulus war kurze Zeit in Thessalonich, diese Gläubigen waren noch nicht lange bekehrt, eben erst bekehrt, und er spricht über Prophetie so detailliert. Das macht klar, das Studium der Prophetie ist nicht ein Steckenpferd für einige Liebhaber. Das ist das Wort Gottes, das wir in den Gemeinden verkündigen müssen. und wirklich eine Katastrophe in so vielen Gemeinden. Heute wird das nicht verkündigt. Das ist mehr als nur ein Skandal, weil dadurch macht man die Gemeinde verführbar. Aber die müssen doch wissen, was ist zu erwarten, was ist nicht zu erwarten. Zum Beispiel, und er sagt, ihr erinnert euch, ich habe das euch alles schon gesagt, das ist Repetition. Und Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. Aha, da ist etwas, das hält zurück. Er könnte schon leben, aber er kann sie nicht als solcher mitteilen, offenbaren. Etwas hält zurück. Und die Thessalonicher wussten, und darum sagt der Apostel Paulus nicht mehr. Schon interessant. Und da gibt es angesehene Theologen, die sagen, ja, also wir wissen nicht, was das bedeutet. Das ist eine ganz schwierige Stelle. Ist doch schön, oder? Und die jungen Gläubigen in Thessalonich, die wussten ganz genau, was das ist. Und es muss so klar sein, dass es gar nicht extra hier nochmals gesagt werden musste, im Wort Gottes. Lesen wir mal weiter. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Und jetzt sagt er aber nicht, das, was zurückhält. Jetzt sagt er, der zurückhält. Und der muss dann weggehen. Und dann wird der Gesetzlose offenbart. Aha, etwas, was zurückhält und der zurückhält. Aber gut, jetzt nochmals ein schwieriger Ausdruck. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist wirksam. Was ist das? Nun, in den Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse. Das ist ein wunderbares Studium. Die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und in Epheser 3 erklärt der Apostel Paulus, Geheimnisse sind Wahrheiten der Bibel, die im Alten Testament nie mitgeteilt worden sind. Diese Wahrheiten sind von Ewigkeit her in Gott verborgen, sagt er. Und erst jetzt ist das den Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt worden. Und wenn man diese 8 Geheimnisse studiert, wird man feststellen, alle diese Geheimnisse haben zu tun mit der Gemeinde. Die Gemeinde, der Leib Christi, bestehend aus bekehrten Juden und bekehrten Nichtjuden, ist nirgends im Alten Testament zu finden. Das wird nirgends gesagt. Das war wirklich eine ganz neue Offenbarung. Und jetzt, wie gesagt, alle diese Geheimnisse stehen in Bezug auf die Gemeinde. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bedeutet Folgendes. Es war schon damals wirksam. Das heißt, das Gesetzlose, das, habe ich schon erklärt, wird ja den Antichristen charakterisieren. Diese Anomia, die Gesetzlosigkeit, das ist ein Hinweggehen über die Wahrheiten der Bibel, über die Autorität der Bibel. Und dieses Geheimnis war schon damals wirksam und sollte sich durch die ganze Geschichte der Christenheit immer mehr ausbreiten. Das Böse sollte sich immer mehr ausbreiten. Und darum, in Matthäus 13, da geht es ja um die Geheimnisse des Reiches Gottes, des Reiches der Himmel. Und da geht es auch um die Christenheit. Aber da wird gesagt, da gibt es eine Vermischung von Wahren und Bekennern. Und da gibt es auch eine Vermischung von Sünde und Irrlehre mit dem Reinen im Christentum, in der christlichen Lehre. Und darum das Gleichnis, Matthäus 13, eine Frau mischt Sauerteig unter den Teig und alles wird durchsäuert. Und der Sauerteig ist im Alten Testament und im Neuen Testament immer negativ. Und gerade im Matthäus-Evangelium muss man ein paar Kapitel weiterlesen und dann wird die Irrlehre der Pharisäer, die haben der Bibel hinzugesetzt, und die Irrlehre der Sadduzäer, die haben von der Bibel weggenommen, wird bezeichnet als Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und in 1. Korinther 5, da vergleicht der Apostel Paulus Sauerteig mit Unmoral. Jetzt dort im Zusammenhang geht es gerade um sexuelle Unmoral. Und nun, alles, die ganze Christenheit wird durchsäuert werden. Also das Chaos, das wir heute haben in der Christenheit weltweit, das muss so sein. Sonst würde die Bibel nicht stimmen. Und wenn wir mit Leuten zu tun haben, die sagen, ja, das Christentum ist ja überhaupt nicht glaubwürdig. Schaut mal, was da alles möglich ist und in der ganzen Geschichte. Und sagen, ja, das war so vorausgesagt. Wenn es nicht so wäre, dann wäre die Bibel falsch. Aber das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das sollte sich entfalten durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Aber es ist einer da, der hält zurück. Muss ich das vorstellen? In den ersten Jahrhunderten bis ins 4. Jahrhundert, da haben sich Irrlehren ausgebreitet über die Person des Herrn Jesus. Es wurde behauptet, er sei ein Geschöpf. Das, was die Zeugen Jehovas behaupten. Und viele andere Irrlehren, aber diese Irrlehre hätte fast die ganze Christenheit im 4. Jahrhundert erfasst. Und dann wurde das auf ganz erstaunliche Art wurde das weggeschoben und über den Haufen geworfen. Und man hat ganz klar bekannt, nein, Jesus Christus ist wahrer Gott und auch wahrer Mensch. Im 4. und 5. Jahrhundert wurde das herausgearbeitet, trotz all diesen Irrlehren. Und wie ist das möglich? Ich meine, diese Konzilien damals, die waren ja schon so verdorben. Die Christenheit war so korrupt. Wie kommt es, dass die richtige Lehre über die Person des Herrn Jesus gesiegt hat? Das ist, weil der Heilige Geist das zurückgehalten hat. Das ist dieses Wirken. Und wenn man dann schaut, die weiteren Jahrhunderte, da kamen Irrlehren in so großem Maß aus und die Menschen wurden gelehrt, man wird gerettet, indem man gute Werke tut. Und man muss bezahlen, da kommt man vielleicht in den Himmel. Und dann kam die Reformation im 16. Jahrhundert. Und da kann einer sagen, ja, die Reformation, was war da alles? Da waren auch ganz viele korrupte Sachen. Ja, aber der Heilige Geist hat gewirkt, dass die Christenheit sich wieder neu besinnen konnte auf das Wort Gottes. Eine Rückkehr zum Wort Gottes. Das ist diese Kraft, die da ist, das, was zurückhält, die das möglich gemacht hat, dass das Böse so zurückgewiesen wurde. Und überall, wo wir in Gemeinden, auch bis zum heutigen Tag, uns verteidigen gegen falsche Lehre und auch gegen Unmoral in der Gemeinde, da gibt der Heilige Geist die Kraft, um diese Dinge außen vor zu halten. Und jetzt ist eigentlich schon manches klar. Das, was zurückhält, diese Kraft. Und ich muss erklären, das Wort Geist, der Heilige Geist, auf Griechisch heißt das Heilige Geist. Also weil Pneuma, das ist das Wort für Wind und für Hauch und für Geist, das ist sächlich. Aber in der Grammatik nennt man das Gender. Das ist nicht, was man im Englischen nennt, Sex. Im Englischen Sex wäre das biologische Geschlecht. Aber Gender, das ist eben das in der Sprache das grammatikalische Geschlecht. Darum ist die Butter weiblich, aber nur in der Schriftsprache. Wir Schweizer sind überzeugt, dass man sagen muss, der Butter. Aber niemand denkt hier in der Schweiz, der Butter ist ein Mann. Ja? Auch in Deutschland, niemand denkt, das ist eine Frau, sondern das ist nur Gender. Das ist nicht das Gleiche, ja? Aber wir werden mit einem biologischen Geschlecht geboren, ja? Und übrigens, bei der Empfängnis wird das Geschlecht biologisch festgelegt. XX oder XY. Ja, und das ist also so, das Fräulein ist biologisch ganz klar weiblich, aber Gender, also das grammatikalische Geschlecht, ist einfach eine Sprachkategorie, die, da ist es sächlich. Aber für alle ist es klar, das Fräulein, das Weibliche ist nicht in Frage gestellt. Gut, also das Geist. Und darum konstruiert der Apostel Paulus eben grammatikalisch und sagt, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Nämlich das Geist. Ja? Aber weil der Heilige Geist nach der Lehre der Bibel Gott ist, er ist eine wirkliche Person, die denkt, handelt und fühlt. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Er handelt und hat Willen. Und darum wird er hier eben mit dem Männlichen auch bezeichnet. Nur ist jetzt der da, der zurückhält. Aber es ist nicht die Gemeinde. Wir sehen ja, wie die Gemeinde verweltlicht. Wenn es auf uns ankäme, da wäre nicht der Widerstand nicht groß. Aber wenn der Heilige Geist Kraft gibt der Gemeinde, dann merken wir, was das ist. Der, der zurückhält. Und dann heißt es, bis er aus dem Weg ist. Aber wie gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi, bestehend aus Juden und Nichtjuden. Und als Jude hat man da keine besondere Berechtigung. Galater 3 sagt am Schluss, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also in der Gemeinde ist dieser Unterschied zwischen Israel und den Völkern vor Gott aufgehoben. Ja, und diese Gemeinde wird auch bezeichnet als Geheimnis in Epheser 5 als Mann, Ehemann und Ehefrau. Ja, und die Gemeinde ist heute die Braut Christi. Wie das 2. Korinther 11, Vers 2 sagt, Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Und jetzt, was macht die Gemeinde? Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Der Geist und die Braut. Der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde. Was einzigartig ist, das hatten wir nie im Alten Testament. Er wohnt in der Gemeinde und er ist die Kraft, die die Gesetzlosigkeit zurückhält, die sich in der Christenheit ausbreitet, immer mehr, bis hin zum Abfall. Und er ruft dem Herrn Jesus, komm. Und die Gemeinde ruft, komm. Zur Entrückung. Und dann wird der Moment stattfinden, nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, der Herr Jesus wird kommen und wird die Gemeinde sich entgegenrücken. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, eine Entrückung, das gibt es gar nicht. Das ist eine Irrlehre. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Es ist unglaublich. Meine Mutter hat mir immer gelehrt, als ich ein Kind war, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt Leute, die sagen, eine Entrückung, das gibt es gar nicht in der Bibel. Aber dort in 1. Thessalonicher 4 heißt es, wir werden entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein. Also, dann wird der Heilige Geist, so wie er gekommen ist an Pfingsten, um in einer ganz speziellen Weise in der Gemeinde wirksam zu sein. Er ist der Gott, er war immer allgegenwärtig. Aber wenn es heißt, dass Gott an einem Ort wohnt, dann heißt es, dass er sich in besonderer Weise offenbart. Und er hat sich in der Gemeinde deutlicher offenbart, als wie das im Alten Testament war. Da haben die Menschen sich auch bekehren können und der Heilige Geist hat gewirkt. Aber wohnen in der Gemeinde, das ist etwas ganz Besonderes. Und so wird also die Gemeinde entrückt werden und der Heilige Geist wird weggehen. Die Entrückung ist die Umkehrung von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Heilige Geist nicht mehr zurückhalten. Der Antichrist, er kann schon geboren sein, wird sich dann zeigen als der größte Verführer aller Zeiten. Und er wird die Menschheit verführen in einer Art und Weise, wie man es noch nie zuvor erlebt hat. Offenbarung 13, 11 und folgende sagt, er wird auch Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also er wird auslösen können, dass plötzlich ein Blitz kommt vom Himmel. Das, was die Baalspriester nicht konnten. In 1. König 18, das wird er können. Und er wird ein Götzenbild machen, das spricht. All die Götzenbilder, die es heute gibt in der ganzen Welt, Die sprechen nicht. Aber das wird sprechen. Das wird der größte Esoteriker sein aller Zeiten. Aber wenn dann der Herr Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, wird er ihn vernichten. Und das lesen wir hier in Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also, wenn der Herr Jesus kommen wird in Macht und Herrlichkeit, dann wird der Antichrist in die Hölle geworfen werden. So steht es in Offenbarung 19. Ab Vers 11 wird die Wiederkunft Christi mit den Gläubigen beschrieben aus dem Himmel. Und dann sehen wir, wie da Armeen auf der Erde ihm entgegenstehen werden. Und da ist ein Führer, der wird genannt das Tier und der falsche Prophet. Das Tier, das ist der kommende, Diktator des Westens. Und der falsche Prophet, das ist der falsche Messias, der Jesus Christus als Messias imitieren wird. Und die werden miteinander zusammenarbeiten, aber die werden direkt in die Hölle geworfen. Und dann wird der Herr den Antichristen nicht mal berühren. Es ist so eklig, dass er ihn nicht mal berühren wird. Nur durch den Hauch seines Mundes. Und dann wird aber beschrieben, dieser Antichrist, wenn er kommt, seine Ankunft wird sein nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen. Er wird die Massen verführen, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie errettet würden. Also alle Menschen, die das Evangelium, die Wahrheit gehört haben und bis zu dem Zeitpunkt sich nicht bekehren wollten, die werden es nicht mehr können. Die, die es noch nicht gehört haben, die werden schon sich bekehren können. Darum wird eine unzählbare Schar dann durch die Trübsal hindurchgehen, aus allen Völkern, Offenbarung 7. Und auch ein Überrest aus Israel, Offenbarung 7 spricht von den 144.000 aus allen Stämmen Israels. Also, der Antichrist wird die verführen, die das Evangelium gehört haben, weil hier steht, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Und das wird furchtbar sein. Da muss man den Leuten jetzt sagen, ihr habt es gehört, jetzt müsst ihr euch bekehren. Der Jesus könnte jederzeit kommen zur Entrückung. Und dann ist es zu spät. Dann ist gewissermaßen die Türe zu im Gleichnis der Jungfrauen. Und da möchte ich noch einen Vers mitgeben, Offenbarung 3, Vers 10. Der Jesus sagt zur Gemeinde in Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und Stunde, Hora, bedeutet im Griechischen auch Periode. Die Periode der Versuchung. Das ist die schrecklichste Zeit der Verführung. Wenn der Antichrist kommt mit seinen Zeichen und Wundern und mächtigen Taten, das ist die Stunde der Versuchung. Und der Herr Jesus sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und da sagt einer, oh nein, hier steht nicht vor, hier steht im Griechischen Eck. Ja, da steht im Griechischen Eck. Aber im Wörterbuch kann das heißen vor oder aus. Und jetzt sagt einer, ja, darum müssen wir übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Und da muss man sagen, nein, das geht gar nicht. Dieser Ausdruck kommt noch einmal vor. Bewahren vor, Eck. In Johannes 17, da sagt der Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Niemand übersetzt bewahren aus dem Bösen. Warum? Weil das gar nicht geht. Nicht wahr? Man stellt sich vor, ein Kind rennt zum Rhein. Jemand kann das Kind noch aufhalten, dann hat er es bewahrt vor dem Wasser. Aber wenn es schon drin ist, dann muss man selber auch rein. Und dann kann man es retten aus dem Wasser. Aber nicht bewahren aus dem Wasser. Das ist sprachwissenschaftlich unmöglich. Man kann nicht bewahren aus, man kann bewahren vor. Und darum steht im Wörterbuch vor oder aus. je nachdem mit welchem Wort es verbunden ist. Also der Herr sagt hier, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Gemeinde kommt nicht hinein. Und ist das nicht eine wunderbare Ermutigung? Wir warten nicht auf den Antichristen, wir warten auf Christus. Und das Zeichen auf der rechten Hand, also auf der rechten Hand, ja, und auf der Stirn, das kommt erst dann. Mit dem haben wir noch nichts zu tun. Und übrigens heißt es recht, ja, wirklich rechte Hand und nicht Oberarm. Na, wie liest man, wie geht man mit der Bibel um? Das hat nichts zu tun mit Impfung, sondern das hat zu tun mit einem Zahlungssystem auf der rechten Hand und auf der Stirn. Und das ist auch so etwas, dass Menschen plötzlich, Gläubige, sich auf Dinge stürzen, die das Wort Gottes gar nicht erwähnt. Die Bibel sagt nicht, tragt keine Maske, lasst euch auf keinen Fall impfen. Nein, wir müssen sagen, was die Bibel sagt über Verführung. Und darauf müssen wir hören. Und das sind ganz, ganz viele Dinge. Und so soll diese Predigt anregen, um diese Warnungen vor Verführung zu studieren im Wort Gottes. Und wir müssen darauf reagieren, aber eben in der frohen Gewissheit. Der Herr Jesus könnte jeden Moment kommen. Es muss nichts noch vorher geschehen. Aber er wird plötzlich kommen und dann ist es für die anderen zu spät. Für uns ist es wunderbar zu wissen, wir kommen nicht in diese schreckliche Zeit hinein. Werden wir gerettet vor dem Zorn. Aber das soll uns motivieren, die Zeit, die jetzt noch bleibt, auszunutzen, um das Evangelium zu verbreiten und ein glaubwürdiges Zeugnis zu leben. Der Herr kommt und er kommt bald. Amen.